werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein. Niemals, niemals, niemals derselbe sein. In Jesu Namen. Amen. So, Bernd. Die Bühne ist dir. Das Pult ist dir.
Danke. Vielen Dank, Eva. Ehre sei Gott. Bin ich zu hören? Mikro an? Nein, nein, nein. Muss aber an. Jetzt geht's. Jetzt bin ich da. Ich bin da. Schön, dann sind wir alle da. Das ist gut. Wichtig ist sowieso, dass der Heilige Geist hier ist, dass Jesus hier ist, der Vater repräsentiert ist. Und Herr, ich danke dir für diese Botschaft. Und ich bete, dass sie einen Durchbruch bringt hinein in jedes Herz, was hier vertreten ist, in jeden, der diese Botschaft irgendwann, irgendwie, irgendwo hört. Denn das ist der Grund. Du willst Herzen freimachen und du willst Durchbrüche schenken, ein Leben haben, wo das oft gar nicht mehr vorstellbar ist, dass wir durchbrechen können. Ich danke dir, dass hier heute Hoffnung gesät wird, Ermutigung, aber auch Klarheit von deinem Wort und Ermahnung und all das, was dir wichtig ist. Herr, gebrauch mich als dein Sprachrohr. Ich bin bereit und ich bin froh, dass du diese Botschaft mir anvertraut hast. Danke, Herr. Amen. So, die Herzen sind vorbereitet. Meins ist vorbereitet. Das Thema Durchbruch ist ein sehr vielseitiges Thema und vielschichtig. Wie man erfolgreich Umständen trotzt, ist darum die Unterüberschrift, die noch ein bisschen präzisieren soll, worum es uns heute geht. Umstände ist ja das, was wir alle in unserem Leben immer wieder erleben. Umstände kommen, Umstände gehen, manche Umstände bleiben, halten sich, krallen sich fest, als ob sie mit uns verwachsen wären. Kennt ihr das? Ja, und wie könnte man dort was ändern? Und Gott sei Dank, die Bibel hat dazu einiges zu sagen. Und ich möchte schwerpunktmäßig mich heute im 2. Chronik aufhalten, Kapitel 20 und 21. Aber bevor wir da reingehen, ein bisschen die Vorgeschichte zu dem biblischen Beispiel, was wir uns heute anschauen. Wir wissen, dass nach dem Tod des Königs Salomo das Reich Israel in zwei Reiche zerfiel. Rehabeam, Salomos Sohn, hatte das Herz einer Weisen. Er wurde der neue König, aber er provozierte letztlich die Rebellion fast des ganzen Reiches. Mit anderen Worten, 10 Staaten, wenn man es mal so nennt, als 12 Staatengebilde, 12 Stämme, 10 von den 12 Stämmen sonderten sich ab von Rehabeam und gründeten ihr eigenes Reich, das dementsprechend auch Israel weiterhin hieß. Und 2 Stämme gingen mit ihm, der Stamm Juda und der Stamm Benjamin, und sie gründeten ein eigenes Reich, das nach dem größeren der beiden Stämme benannt wurde, nach Juda. Am Lebensende dieses Sohnes Salomon, der diese Spaltung verursachte, steht Folgendes: Aber er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Sein 58-jähriges Leben war geprägt von Auf und Nieder. Auf Gott vertrauen, dann wieder eigene Wege gehen, wieder mal ein bisschen vertrauen, wieder mal eigene Wege gehen. Man könnte es zusammenfassen als ein verschwendetes Leben. Ich glaube, viele Menschen in unserer Zeit verschwenden ihr Leben. Oft nicht oder meist nicht bewusst. Aber wenn du so ans Ende von deinem eigenen Leben irgendwann kommst, dann wirst du genau wissen, ob es verschwendet war oder ob es gut genutzt war. Ich glaube, wir wissen noch nicht wirklich, wie sich das anfühlt, zum Ende eines Lebens zu sein. Wer schon mal dem Tod ins Auge geschaut hat, der weiß das. Er hat zumindest Vorstellungen davon. Vielleicht mal unheilbar krank war oder einen Herzinfarkt hat oder irgendwas, wo es ganz nah war. Dann hast du so eine Vorstellung davon. Und aber wir kommen alle an den Punkt. Der Sohn von Rehabeam war Abia. Der folgte nach ihm und regierte 3 Jahre lang das Königreich Juda. Von ihm ist nicht viel zu sagen. Nach ihm kam Asa, also jetzt der Enkel von Rehabeam, der König von Juda wurde. Und der hat so ein paar richtig coole Sachen gemacht. Der hat Juda aufgeräumt. Der hat Götzenbilder eingerissen und Anbetungsstätten platt gemacht. Also der hat wirklich gesagt, hey, wir dienen dem Gott der Bibel, also dem Gott Jahwe und nicht irgendwelchen anderen Göttern, und hat ausgeräumt, das, was seine Vorgänger nicht gemacht haben, die teilweise diese Götzenkulte sogar bedient haben. Man könnte sagen, Asa war ein Gott hingegebener König, der in Juda eben einiges veränderte. Im 2. Chronik 15 lesen wir über ihn: Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, und er ließ sich von ihnen finden, und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Wir haben ja heute von Melanie eben gehört, das erste Gebot, suche Gott von ganzem Herzen. Man könnte fast sagen, wir hätten das hier abgeschrieben. Genau das tat Asa und führte sein ganzes Volk Juda dort mit hinein. Nach 35 Jahren Frieden, den Gott Asa und ganz Juda schenkte, griff Israel es an. Und jetzt kommt der Punkt: Statt auf Gott zu vertrauen, verwendete Asa die Schätze des Tempels dafür, einen Bund mit dem König von Damaskus zu machen, der Juda beistehen sollte. Also das große Israel, 10-2, könnte man sagen. Die 10 Stämme Israels griffen Juda an. Angriffskriege sind sowieso immer die gefährlicheren, weil der Angreifer in der Regel gut vorbereitet ist. Ja, der hat schon eine Weile gerüstet, Vorbereitung getroffen, und der angegriffen wird, naja, der ist eben so vorbereitet, wie er es die ganze Zeit schon war, wahrscheinlich nicht so gut. Und jetzt stand diese Übermacht da vor Judas Toren, und sie nahmen das Gold des Tempels, also eigentlich Gottes Gold, und schenkten das dem König Hadad von Damaskus und sagte: Komm uns zur Hilfe, damit wir hier überleben. Als dann der Seher Hanani zu Asa ging, Seher waren sowas wie Propheten, um ihn mit seinem Wort von Gott zu ermahnen, reagierte er nicht ganz so weise. Er warf ihn ins Gefängnis und hörte nicht auf das, was er sagte. Dabei war das ein Schlüssel. Ich kann es jetzt nicht alles vorlesen. Es war ein Schlüssel, um das noch umzuwenden, was auf ihn zukam. Kurz darauf wurde Asa sehr krank, und die Bibel berichtet, dass er auch in dieser Zeit den Herrn nicht suchte. Er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Wie schade eigentlich. Ein Mann Gottes, der so stark anfing und dann zum Schluss so stark nachließ. Nicht umsonst sagt die Bibel, wir sollen auf das Ende unserer Leiter schauen und davon lernen. Weil dann gibt es Leiter, von denen kann ich mehr lernen als von anderen. Es gibt viele Leiter, die starten durch und dann ward sie nicht mehr gesehen. Und dann kam Josaphat, und um den geht es uns heute. Josaphat, Asas Sohn, der Ur-Urenkel König Salomos, machte eine Menge Dinge richtig. 2. Chronik 17 steht: Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Weg seines Vaters David und suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten. Und der Herr befestigte das Königtum in seiner Hand, und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, und er hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Die feindlichen Völker rund um Juda wurden, so heißt es in der Bibel, von dem Schrecken des Herrn ergriffen. Keiner wagte es, dieses relativ kleine Juda anzugreifen. So das, was sein Vater noch mit Hilfe von Bündnispartnern versuchte sicherzustellen, erreichte Josaphat auf ganz andere Weise. Und das finde ich beeindruckend. Im Gegenteil, diese Nachbarländer brachten Juda Tribute und Geschenke, um nicht selbst angegriffen zu werden. Die sahen Juda also als einen wirklich ernstzunehmenden Gegner. Und das kann man auch verstehen, wenn man die Aufzählung sieht, die dann auch in der Bibel steht. Er hatte ein stehendes Heer von 1,16 Millionen Mann. Ich meine, das ist auch heute noch ein Riesenheer, ja? Was hat die Bundeswehr? Weniger als die Hälfte. Und wir sind ja als Land doch ein ganzes Stück größer als Israel heute ist oder auch damals war. Und dann hatten die über 1 Million Mann stehendes Heer, ohne die Reservisten, was da alles noch mobil gemacht werden konnte. Ja, da überlegte man sich schon gut, ob man mit denen Freund oder Feind sein wollte. Und die Juden sind bis heute ein durchaus kampfstarkes Volk. Man spricht davon, dass die jüdische Armee heute die beste der Welt ist. Weiß nicht, ob es so ist, da gibt es bestimmt auch viele Meinungen zu, aber zumindest ist es eine der besten. und bestausgestatteten und ausgerüsteten. Ich erinnere mich, als ich in Israel war vor einer Weile, wir hatten einen freien Abend und gingen dann so in Jerusalem so shoppen, könnte man fast sagen, haben immer was gegessen und gingen so durch die Innenstadt. Und da waren wirklich attraktive Frauen, so die jüdischen Frauen, so lange schwarze Haare. Und die liefen da alle rum mit einer Handtasche und mit einer Uzi. Also mit einer Maschinenpistole. Das war ganz gang und gäbe. Das hast du überall gesehen. Die liefen mit ihrer Uzi und mit ihrer Handtasche rum. Also die waren vorbereitet. Die hatten ja diese Überraschungskriege erlebt, wie sie buchstäblich über Nacht auf einmal angegriffen wurden von drei Seiten. Und die haben gelernt. Die haben ihre Waffen immer dabei. Dachte ich, okay, die greift so schnell keiner an, weil die können sich schneller wehren, als bis wir unsere Waffen, also Bundeswehr, bis wir die aus der Waffenkammer rausgenommen hätten, wäre der Krieg schon vorbei. Je nachdem, wie schnell der Feind angreift. Ja. Und die haben sie immer dabei, die waren vorbereitet und sind es bis heute wahrscheinlich auch. Dann kommt ein Schuss vor den Bug, ich nenne das mal so, weil in dieser Zeit ging Josaphat ein Bündnis ein mit dem König Ahab von Israel. Ein König, der zusammen mit seiner Frau Isabel üble Dinge tat. Die Bibel sagt sehr viel drüber, ihr könnt das nachlesen. Also er war wirklich einer der übelsten aller Könige, die Israel je hatte. Während der gemeinsamen Schlacht dieser beiden Könige gegen Aram verlor Ahab sein Leben. Obwohl er sich als einfacher Soldat verkleidet hatte, weil er gehört hatte, der Gegner versucht den König direkt auszuschalten. Also ließ er dann mal den Josaphat in seiner vollen Königsmontur auf seinem Pferd da entlang rein und er selbst verkleidete sich als einfacher Soldat. So, eigentlich hätte man sagen können, okay, das Schicksal von Josaphat war gerade mal besiegt und ich weiß nicht, was Ahab noch so im Hinterkopf hatte. Vielleicht nach dem Motto, ja, wenn der König erstmal weg ist, könnten wir ja die Wiedervereinigung anstreben. Also das war ein gerissener Hund, dieser Ahab. Und Josaphat kam mir hier eher naiv vor und doch hat Gott ihn bewahrt. Der wurde angegriffen, direkt sogar von den Eliteverbänden des Feindes. Und wer da starb, war Ahab. Preis sei Gott. Die Bösen triumphieren letztendlich nie. Glaubt mir, letztendlich nie. Egal, wie es manchmal aussieht. Es gibt Jahre, da triumphieren die scheinbar und haben scheinbar alles, was wir uns wünschen, wo sie völlig falsche Methoden anwenden. Aber schau deren Ende an. Ich habe es ein paar Mal beobachtet, wie solche Leute enden. Ich will nicht tauschen. Nee. Als Josaphat dann von der Schlacht zurückkam, ging ihm der Seher Jehu nach. Und interessanterweise war dieser Jehu der Sohn des Sehers Hanani, der seinen Papa ja in einer Situation, wo er auch ein Bündnis geschmiedet hat, gewarnt hat. Wir wissen, Asa hat ihn dann eingesperrt, Josaphat war Klüger. Er hörte die Ermahnung an, nämlich dass der Zorn Gottes auf ihm ist, weil er einen Bund mit Menschen einging, die Gott hassen. Jedoch wurde er verschont, und das sagte dieser Seher auch, weil er dennoch sein Herz darauf immer ausgerichtet hielt, Gott zu suchen. Das war der Unterschied. Asa hatte aufgehört damit zu diesem Zeitpunkt, zu dem späten Zeitpunkt seiner Regentschaft. Und sein Sohn Josaphat hatte diese wichtige Herzenshaltung beibehalten. Er war immer noch daran interessiert. Gott, was denkst du über die Sache? Wie kannst du mir helfen? Wie kann ich deinen Willen erfahren? Was willst du? Und offenbar nahm Josaphat diese Korrektur, anders eben als sein Vater Asa damals, an. Wir lesen dann, dass er umfassende Reformen startete, um sein ganzes Volk zurück zu Gott zu führen. Weil es ist immer so, wenn der König Mist macht, dann ist in der Regel auch im Volk schon wieder die Schlange am Wüten. Und die Frage ist, worauf ist dein Herz gerichtet? Und sag jetzt nicht, ja klar auf Gott. Überleg erstmal. Weil wir wissen es ja erst dann, ganz genau, wenn es im Leben schwierig wird. Wenn der Feind vor der Tür steht. Egal in welcher Form, ob in Form von Krankheit, von der Ehekrise, von Mobbing auf der Arbeit, egal was es ist. Erst dann siehst du, worauf dein Herz wirklich gerichtet ist. Solange alles gut geht, Halleluja, Gott ist gut. Und dann passiert was, was du nicht erwartet hast. Dass du nicht eingesortiert bekommst in dein Glaubensleben. Und dann ist die Frage, vertraust du Gott immer noch? Suchst du ihn immer noch? Oder fängst du an, dumme Fragen zu stellen? Warum lässt Gott das zu? Warum passiert immer mir sowas? Bla, 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 bla. Worthülsen ohne Bedeutung, ohne Inhalt, ohne Substanz. Weil diese Fragen existieren gar nicht. Gott lässt das nicht zu. Wir sind für unser Leben verantwortlich, viel mehr als viele, vor allem viele Christen denken. Gott hat Gesetzmäßigkeiten geschaffen, denen können wir uns unterordnen oder auch nicht. Wir werden entweder das ernten oder das ernten. Es liegt daran, was wir mit unserem Leben anfangen, welche Entscheidungen wir treffen, im Großen und vor allem im Kleinen, tagtäglich. Diese Frage ist wesentlich, ob wir unseren Durchbruch bekommen oder ob wir enden, wie wir nicht enden wollen. Nun, Josaphat hatte solch eine Prüfung vor sich. Jetzt starten wir im 2. Chronik 20. Wer es mitlesen möchte, ist gut, das aufzuschlagen. Da gucken wir jetzt ein paar Mal rein. Die Verse 1 bis 4 möchte ich lesen. 2. Chronik 20, 1 bis 4. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres, aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hazeson Tamar, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Wir wissen eins ganz genau. Oder lasst mich es anders ausdrücken. Macht mir doch mal Folgendes nach. Legt mal eure Hand und das Kinn. Macht mal. Legt mal eure Hand, ja? Und das Kinn. Wo habt ihr sie liegen? Guckt mal hin. Und der Kinn wäre hier, oder? Die meisten von euch haben die Hand hingelegt. Warum? Genau. Was machen wir wirklich nach? Das, was wir gesagt bekommen oder das, was wir als Vorbild sehen? Merkt ihr was? So sind wir Menschen gestrickt. Wir tun das, was wir sehen, nicht das, was wir hören. Jedes Kind ist so. Sag den Kindern mal, du darfst kein Cola trinken und du trinkst gerade dein großes Glas. Was würdest du bei nächster Gelegenheit tun? Klar, trink auch einen Cola. Papa macht es doch auch. Und das ist, was hier geschehen ist. Juda ist seinem König gefolgt. Nicht, weil der gesagt hat, übrigens, ihr sollt jetzt mal anfangen zu beten, den Herrn zu suchen. Die haben gesehen, der fängt an, der geht vorne weg. Der hat sich, damals haben die ja diese Lumpen angezogen, die Sackkleider und haben Asche aufs Haupt. Das war so die Art, sich zu demütigen vor Gott. Und weißt du, wenn du sowas siehst, wie so dein Bundeskanzlerin da kniet und hat Klamotten an, die also in keinem Magazin abgebildet werden sollten und da noch Asche aufs Haupt und ohne Schminke. Wisst ihr, das macht was mit dir. Wenn die das kann, wenn die sich so demütigen kann, ey, dann kann ich das auch. Dann muss das wohl gut sein, weil mein Leiter macht es. So, wir sind verantwortlich, auch jeder Zellleiter ist letztendlich verantwortlich, wie wir unsere Leute führen. Ihr wisst, wenn ich einen Chart hätte, ich habe es jetzt gerade nicht, ich habe es abgesagt, würden wir sagen, ein Leiter führt von hier nach da. Das ist, was jeder Leiter tut. Das ist die Kernkompetenz. Ob du in der Wirtschaft leitest, in Medien oder in der Gemeinde. Du leitest immer von dort nach dort. Das ist unterschiedlich definiert, was da ist und was da ist. Aber es geht immer Richtung Gottes Willen. Stimmt's? Das ist unser primärer Job. Wir leiten dahin. Wir können da niemanden hinzwingen. Wir können auch niemanden hin manipulieren. Das wollen wir auch gar nicht. Aber wir machen Angebote, indem wir es vorleben und es erklären. Und dann muss jeder ja für sein eigenes Leben Entscheidungen treffen. Will ich das oder nicht? Weil die Frage ist ja, will ich die Ernte nachher, die reinkommt, wenn ich da oben bin? Will ich die Ernte im Willen Gottes zu sein? Dann ist mir das auch wert, den Weg zu gehen. Und das hat wieder mit Glauben zu tun und so weiter. Zurück zu diesem Angriff, der hier anstand. Diese beiden anderen Mächte der Region nutzten die militärische Schwächung Judas, die ja gerade aus dem Krieg mit Aram zurückkam, ja, wo eben Ahab gestorben ist und Josaphat überlebt hat. Und jetzt kommen die beiden anderen Mächtigen, verbünden sich zusammen, denken, ah, die haben jetzt gerade so die Hälfte ihrer Truppen verloren, die sind völlig aufgerieben, die sind alle fertig, die Soldaten, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt überrennen wir Juda. Der Großangriff startete. Und denkt mal nach, was war mit dem Verbündeten passiert, mit dem König? Der war tot, also Ahab. Ja, Ahab war ja verbündet mit Israel, mit Juda. Die sollten ja eigentlich jetzt da sein. Aber was macht ein Volk, wo der König gerade gestorben ist? Die sind nicht handlungsfähig in der Zeit. Das war ja eine klare Monarchie, eine absolute Monarchie. Die waren gar nicht fähig, jetzt zu sagen, wer sagt überhaupt jetzt was? Wer wird Nachfolger? Das muss alles erstmal geklärt werden. Der Bündnispartner war ausgeschaltet und das wussten diese beiden Länder. Die sagten, jetzt ist der Moment. Bündnispartner ausgeschaltet, die eigene Armee geschwächt und wir haben zwei starke, frische Armeen, die wir jetzt in die Schlacht schicken. Die machen wir sowas vom Blatt. Und sie waren Juda kräftemäßig und an Zahl ihrer Krieger weit überlegen. Und als ich das so las, fragte ich mich, gibt es in deinem Leben vielleicht auch eine Situation, die sich so ähnlich anfühlt? Sieht deine Ehe vielleicht gerade so aus, als ob du dich überrannt fühlst? Der Feind vor den Türen steht und du weißt nicht mehr, wie es weitergeht? Fühlst du dich auf der Arbeit gerade so? Völlig überfordert vielleicht von irgendeinem Projekt, was du leiden sollst? Oder einfach durch schlechte Behandlung der Kollegen an den Rand gedrückt, wo du nicht mehr weißt, ob du da bleiben kannst? Wie ist es mit deinen Kindern? Ist da gerade eins, was dich völlig herausfordert, wo du alles versucht hast, was du weißt und weißt es nicht mehr wirklich? Wie kriegst du das noch eingedämmt, dieses ungute Feuer, was da gerade lodert in deiner Familie? So gibt es viele, viele mögliche Situationen. Wir können auch über Finanzen reden. Vielleicht bist du da gerade hinten wieder, stehst kurz davor, die Hand zu heben und weißt gerade nicht, wie du da rauskommen sollst aus den Schulden. Oder gesundheitlich. Die Diagnose steht immer noch im Raum. Vielleicht schon viel zu lange. Und nichts scheint sich zu verändern. Man fühlt sich genauso wie Josaphat damals. Aus eigener Kraft kommst du da nie mehr raus, und das weißt du. Fühlst du dich dem Feind, den Umständen, deinen Ängsten, den Sorgen, die kommen, so hoffnungslos ausgeliefert und unterlegen wie Josaphat hier? Dann möchte ich, dass du jetzt gut darauf achtest, was Josaphat tat. Wie waren seine Reaktionen? Nachdem dieser übermächtige Feind sich auf Josaphat zubewegte, reagierte er zuerst mit Angst. Das hat jeder schon erlebt. Da reicht eine Diagnose. Es muss jetzt gar keine Krebsdiagnose sein. Eine Diagnose. Der Zahn muss gezogen werden. Reicht schon. Was ist der erste Gedanke? Au! Erstens würde ich ihn gern behalten und zweitens tut das bestimmt weh. Angst. Ganz normale Reaktion. Aber er tat etwas, was wir auch lernen. Er blieb da nicht stehen. Er versammelte ganz Israel. Er suchte einen Weg, die Strategie Gottes herauszufinden, um mit dieser überwältigenden Feindesmacht umgehen zu können. Und das ist eine coole Sache. Ich sag mal, wenn wir ohnehin da ankommen, dass wir wissen, wir können es nicht mehr ändern, haben wir schon viel gewonnen. Besser ist es, viel besser, wenn wir schon vorher das tun, was er tat. Bevor wir alles probiert haben, was wir können, zu sagen, Gott, übrigens, ich habe hier ein Problem. Houston, ich habe ein Problem. Hilf uns. Okay, ist cool. Und zwar nicht nur so als ungläubiges Gebet, sondern wirklich im Vertrauen an Gott, du bist doch mein Vater. Und wenn du mein Vater bist, dann meinst du es gut mit mir. Und du siehst, was gerade in meinem Leben da abgeht. Und ich weiß und du weißt, weil ich kenne dein Wort, das ist nicht dein Plan für mein Leben. Dass meine Ehe zerbricht, ist nicht dein Plan für mein Leben. Egal, was drumherum passiert, die Bibel sagt, 1000 fallen rechts und 10.000 links und dich trifft es nicht. Was ist der Unterschied bei dir? Du bist nicht besser als die anderen. Und du bist besser dran, weil du Christus nachfolgst. Das ist der ganze Unterschied. Mehr Unterschied gibt es nicht. Du bist nicht besser, nur weil du nicht rauchst und nicht trinkst. Aber du bist besser dran, weil du dich in die Gesetzmäßigkeiten Gottes eingeklinkt hast und dementsprechend eine andere Ernte einnehmen wirst, als es andere tun, die das nicht tun. Jeder hat ja seinen freien Willen, das höchste Gut, was Gott uns gegeben hat. Und er versammelte dieses Volk, die dem nahen Tode ins Auge schauen, wandten sich zu Gott und proklamierten ihren Bund mit Gott und seine große Stärke. Könnt ihr Vers 5 bis 9 nachlesen, spare ich jetzt mal her. Die machten Worte des Glaubens. Kürzlich sagte Gott zu mir, eine Definition über Lobpreis, so in mein Herz. Und ich dachte, wow, das ist cool. Er sagte, Lobpreis ist die Verführung zu heilbringenden Worten. Da habe ich dann drüber nachgedacht, Gott, das, kann ich das so sagen? Ist das wirklich, ja? Und das, ja, das ist genau, was es ist. Wir können nimmer Worte oder Worte machen. Die Bibel ist voll mit Beispielen, liest die Sprüche. Die Worte machen das, die Worte machen das. Und wenn wir heilbringende Worte sagen, weil wir Gott anbeten, weil Dankbarkeit drin ist, weil Lobpreis da ist, dann sind das Worte, die uns selbst noch mehr gut tun als Gott. Das übersehen wir manchmal, aber die Worte machen was mit uns. Die machen was mit uns, die verändern uns. Die bringen uns seinem Herz näher und rücken uns weiter weg von den Angriffen des Feindes. Ganz nebenbei. So, sie suchten diese Strategie. Proklamierten Gottes Stärke. Nicht die Stärke des Feindes. Weißt du, manchmal bekommen wir so eine Diagnose und dann fangen wir an, allen darüber zu erzählen. Weißt du, wie es mir gerade geht? Da hat der Doktor gesagt, das kann passieren und das kann passieren und das kann passieren. Ich hatte sowas vor kurzem. Ich war beim Arzt, habe meine vielen braunen Flecken untersuchen lassen. Und die Hautärztin sagte, es ist hochgradig gefährdet für Hautkrebs. Ich habe das niemandem erzählt, außer meiner Frau. Wir haben gebetet und die haben dann zwei Dinger weggeschnitten, die eben so ein bisschen anders aussahen. Wir haben proklamiert über den ganzen Sachen. Und dann kam die Befund zurück vor zwei Wochen. Sagte, es ist kein Krebs. So, und dann habe ich jeden, den ich getroffen habe, gesagt, übrigens, ich habe keinen Krebs. Wie, hattest du Krebs? Nee, übrigens, ich habe keinen Krebs. Ich wollte das ausdrücken, was gut ist und nicht die anderen Dinge. Und ich jedem vorher erzählt habe, oh, vielleicht habe ich ja, vielleicht ist ja das. Und was machst du mit den Worten? Du befiehlst den Dingern praktisch nach innen zu wachsen, ja? Das wollte ich gerade nicht, sondern wir haben gute Dinge ausgesprochen. Und ich sage heute all meinen anderen Flecken, übrigens, ich habe keinen Krebs. Preis sei Gott. Und dann nennt er zum Schluss dann in dieser Versammlung mit dem Volk das eigentliche Anliegen. Josaphat sagt, Gott, richte meine Feinde. Das ist cool, oder? Ein König richtet normal seine Feinde, indem er die Armee rausschickt und zeigt ihnen, wer hier Recht und Unrecht hat. Dann sagt Gott, richte du doch meine Feinde. Wir haben gerade Leute verloren bei diesem blöden Kampf, wo ich einen Fehler gemacht habe, mich mit einem falschen Bündnispartner eingelassen habe und jetzt kommen die und greifen mich an und ich möchte den Fehler nicht mehr tun. Ich empfinde Gott, dass du das machen solltest. Du bist besser als ich. Richte du meine Feinde. Okay. Und dann schenkte Gott durch einen Anwesenden innerhalb eines Tages eine Strategie. Hört zu, die lese ich euch vor. Verse 14 bis 17 aus 2. Chronik 20. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehins, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zis herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Was sagte dieser Prophet? Hört ihn. Fürchtet dich nicht. Erschreck nicht. Der Kampf ist nicht euer. Gott verrät ihnen die Strategie des Feindes. Er sagte genau, wo die aufziehen würden, wo sie die Aufstellung nehmen würden, wo sie sich hinstellen sollen. Und die Armee Gottes soll sich positionieren. Er sagt, stellt euch da und da auf und weicht nicht. Ja, Mama, also, jeder Stratege würde jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das kann doch nicht alles sein. Da muss man doch noch ein bisschen Kundschaft herausschicken und gucken, ist das auch alles so? Und ja. Was könnte denn deine Reaktion auf die bedrohliche Situation in deinem Leben sein, wenn du von Josaphat lernst? Du widerstehst der Furcht als allererstes. Du lässt nicht zu, dass die Furcht Frucht in deinem Leben bekommt. Wie bekommt Furcht Frucht? Bla 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 bla. Ich habe so Angst, dass ich die Miete nicht zahlen kann am nächsten. Ich habe so Angst, dass die Gehaltserhöhung zu niedrig ausfällt und ich meine Verbindlichkeit nicht. Ich habe so Angst, dass die Diagnose jetzt bestätigt wird. Ja, ich denke, meine Ehe ist am Ende. Ich fürchte, ich verliere meine Frau und meine Kinder sehe ich nur noch alle zwei Wochen. Angst hat die erste Frucht im Mund. Immer. Deine ersten Worte zeigen in der Regel, in welche Richtung dein Leben weiter verlaufen wird, wenn Angst kommt. Du kannst der Angst nachgeben, das tun die meisten übrigens. Oder du bist einer von einer Minderheit. Bist du gerne auch mal Minderheit? Weil mit Gott sind wir eh immer die Mehrheit, aber weißt du, so in unserer Umgebung kann es sein, dass du in deiner Familie der Einzige bist, der sagt, ich werde jetzt der Angst nicht nachgeben. Das heißt nicht unvernünftig sein, weißt du, das heißt auch nicht zum Arzt gehen oder nicht Medikamente nehmen. Das sollst du tun. Aber deine Worte sind die wichtigste Medizin, die du hast. Und zusätzlich zu allen guten Dingen, die Gott uns über Ärzte gibt, gebrauch deine Worte. Ich habe so viel von Kenneth E. Hagin gelernt, einem alten Hagin, der jetzt auch schon einige Jahre beim Herrn ist. Die Geschichten sind so simpel. Da kommt eine krebskranke Frau zu ihm, Krebs im Endstadium, wenige Wochen zu leben. Und er betet mit ihr und sagt, übrigens Schwester so und so, ich möchte, dass du jetzt jeden Nachmittag eine Stunde um deinen Esszimmertisch läufst und nur sagst, danke, dass ich geheilt bin, Jesus, danke, dass ich geheilt bin. Die Frau hat es gemacht. Und wenige Wochen später war sie völlig krebsfrei und ist alt geworden. Ich kenne das Ende der Geschichte nicht, aber sie war damals schon einige Jahre her. So, unsere Worte sind mächtig. Unterschätzt die Worte nicht. Wir haben gerade angefangen zu entdecken, was die alles können. Lies die Sprüche, lies sie 3, 4, 5 Mal hintereinander und du hast eine Menge über Worte gelernt. Und diese Dinge, das ist nicht wie eine Konserve, die irgendwann abläuft. Das Wort Gottes behält seine Frische und Gültigkeit und wird immer dann, wenn du es in deinem Leben durch deine Worte aussprichst und hineinsprichst, dann fangen Dinge an zu funktionieren, die Gott festgelegt hat, dass sie funktionieren sollen. Wenn wir uns eins machen mit ihm, wenn wir seine Worte sprechen statt unsere. Die Worte der Furcht, die hat noch niemand geheilt. Worte des Glaubens schon. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, entscheide dich für die Gottesfurcht. Wusstest du, dass du immer dem gehorchen wirst, den du fürchtest? Wenn du irgendjemand hast, weißt du, vielleicht auf der Arbeit, jemand, den du gar nicht magst, den du fürchtest, dann wirst du dein Verhalten immer an dieser Person ausrichten, anstatt an den anderen, die dich vielleicht mögen. Du wirst Bauchweh haben, wenn du morgens zur Arbeit gehst, weil die Person wird heute da sein und die wird dich vielleicht kritisch anschauen oder irgendeine spitze Bemerkung machen und weißt du, Furcht ist ein Schlüssel, wenn wir sie umdrehen. Was wir vor allem brauchen, ist die Furcht des Herrn. Ich sag dir, wenn du gelernt hast, dass Gott zu fürchten ist, nicht Angst haben, aber respektieren, weil Gott ist Gott. Leute, er ist nie mein Kumpel geworden. Ich kenne diese Theologie, Gott als Kumpel. Er ist immer noch mein König und mein Herr und mein Papa. Aber manchmal ist er einfach mein Oberbefehlshaber, weißt du? Dann stehe ich vor ihm geistig und sage, wo sind die Befehle, Herr? Und dann tue ich das, was er mir sagt. Und das ist eine wichtige Haltung, die wir brauchen, Gott gegenüber. Er ist vieles für uns und er will vieles sein. Und wir werden in Ewigkeit noch herausfinden, wer er noch alles ist. Aber er ist Herr. Und wenn er mein Herr ist, hat er Einfluss, mein Leben dahin zu lenken, wo er es sieht. Es ist wie ein Helikopter, der über einem Straßennetz von der Großstadt fliegt. Wenn der dich lenkt, ist er zuverlässiger, selbst als dein Navi in deinem Auto. Weil der hat einen Überblick, der weiß, hier ist gerade ein Unfall, da ist eine Straße gesperrt, hier ist gerade irgendwas, geh die und da und der und da lang. Und dann kommst du sicher an. Gott ist unser Hubschrauberpilot. Und er ist interessiert, uns sicher zu führen. Bin ich gerade weg?
Ja.
Fort. Komm gleich bestimmt wieder. Mein Hubschrauberpilot da oben hat es auch gesehen. Super. Ich bin wieder da. Nee, wieder weg. Derzeit mal. Ja, bin wieder da. Prima. So, das Mikrofon war kurz aus für die, die das irgendwann mal hören. Jetzt ist es wieder an. Da die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, ist es kein Wunder, dass so wenige Christen noch Weisheit haben und stattdessen voll sind mit Menschenfurcht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Der Heilige Geist wird auch in den Sprüchen als der Geist der Weisheit bezeichnet. Und es gibt eigentlich keine bessere Empfehlung, als dem Geist der Weisheit nicht nur ein Ohr zu leihen, sondern ihn mit allem, was du bist, zu suchen, in allen Situationen. Die Versprechen sind vielfältig. Lies mal, lies die Sprüche, lies Sprüche 7, Sprüche 8, Sprüche 9. Da geht es um Reichtum, ich meine bitte, nicht nur um, ich komme irgendwie durch, da geht es um Reichtum. Da geht es um ein langes Leben in Gesundheit und Kraft. Das sind direkte, im Kontext stehende Verheißungen, wenn du der Weisheit folgst. Wir brauchen die Furcht des Herrn. Dann kommt der Tipp, gib den Oberbefehl des Kampfes ganz an Gott ab. Das ist vielleicht auch nicht immer einfach. Denn dann empfängst du die Strategie und dann handelst du danach. Wir alle haben gelernt zu kämpfen. Hier in unserem Land, wir sind aufgewachsen, haben gelernt, wenn dich einer schlägt, dann schlag zurück. Verteidige dich. Das ist auch in Ordnung. Aber in manchen Bereichen tun wir uns gut daran zu sagen, Gott, weißt du, ich spare mir jetzt gerade mal die Versuche, die ich machen könnte, weil wir haben ja schon Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Kämpfen. Wir wissen, dass die in der Regel nicht so ausgehen, wie wir uns das wünschen, wenn wir es selbst anfangen. Wir sagen, Gott, mach du das. Weil wenn wir eins wissen als Christen, dann ist es, dass Demut der beste Ratschlag ist. Der ist nicht einfach. Der tut manchmal richtig weh. Sich zu demütigen vor jemandem, der dir Unrecht tut. Aber es ist oft der beste aller Ratschläge. Weil dann hat er den Oberbefehl über dem, was passiert. Und dann wundere dich nicht, wenn innerhalb von ein paar Wochen, manchmal innerhalb von ein paar Jahren, Gott dir auf eine Weise Recht verschafft, die du nie hinbekommen hättest. Ich könnte jetzt auch hier Geschichten erzählen, aber es passiert. Vielleicht eine Geschichte, die habe ich schon mal erzählt hier. Ich hatte mal in meiner vorigen beruflichen Tätigkeit eine Kollegin, die war sehr ungehalten darüber, dass ich die Führungsposition bekommen hatte, die sie eigentlich haben wollte. Und sie kam aus dem Mutterhaus, wo die Führungsposition vergeben ist. Ich kam aus einer Nebenstelle. Und diese Frau warf mir alles in die Beine, was es gab. Es war eine sehr wortgewaltige, brutale Persönlichkeit. Auch so ausgesehen. Die hat nichts unversucht gelassen, um mich da irgendwie wieder rauszubekommen. Und ich hatte keine Macht, ich hatte keine Verbindung in diesem Mutterhaus, wo ich dann jetzt angestellt war. Ich kannte da doch noch niemanden, ich war der Neue. Und sie war voll drin, sie kannte alle Führungsleute da, sie war mittendrin, jeder hatte Angst vor ihr. Und ich kam die Stelle, wo sie sich drauf beworben hatte. Und dann hatte ich die Wahl. Ich meine, ich kann auch kämpfen, ich kann mich durchaus auch verteidigen, auch mit Worten. Aber ich spürte, wie Gott sagt, segne sie. Segne sie. Bete für sie jeden Tag. Ich hatte immer eine Stunde Anfahrtszeit jeden Morgen. Und ich habe in dieser Stunde einen großen Teil darauf verwendet, sie zu segnen, jeden Tag. Das ging über Monate so. Die Anfeindungen gingen zurück mit der Zeit. Und irgendwann saß ich neben ihr im Personalrat, für den Personalrat gewählt. Dann waren wir auf einmal sogar nebeneinander und für dieselbe Sache eingestanden. Das hat auch wieder verbunden. Und das Ganze ging dahin, dass ich 3 Jahre später aus dem Unternehmen ausschied und ich mich bei ihr verabschiedete. Und sie saß da, gab mir die Hand und sagte, Herr Trümper, ich finde es richtig schade, dass Sie gehen. Ich habe ihre Geschäftsstelle coachen dürfen, ihre Mitarbeiter und all das. Und das dachte ich, wow, guck mal da. Das war eine Kämpferin, weißt du, wenn ich angefangen hätte zu kämpfen, das wäre ganz anders ausgegangen. So einen Kampf gewinnst du ja nie. Selbst wenn du gewinnst, dann hast du jemanden, der am Stuhlbein sägt, du gewinnst nie. Aber das war Gottes Kampf, weißt du. Ich habe das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Ich habe mich gedemütigt und habe nicht gekämpft. Ich habe auf Gott vertraut. Ich sage, Gott, du hast mir diese Stelle gegeben, das wusste ich. Von Gottes Ding, nicht meins. Ich konnte dafür nichts. Ich war nur darum gebeten und Gott hat es mir gegeben. Und so hat er mir die Stelle auch bewahrt. Und nicht nur das, sondern hat mir Gunst gegeben. Selbst bei meinen Feinden. Und schließlich der letzte Tipp hier von diesem Propheten. Positioniere dich bewusst gemäß Gottes Willen. Achte darauf, dass du seinen Willen im täglichen Leben über den deinigen stellst. Ich weiß, es ist nichts Neues. Aber es ist so wichtig. Unser Wille ist eine starke Sache. Jeder von uns hat ihn. Wir wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wir haben auch schon tödliche Worte gesagt. Weißt du, was ein tödliches Wort ist? Ich würde nie nach Afrika gehen. Ich würde nie von Menschen reden. Das sind tödliche Worte. Weil die schneiden dich sofort ab von dem Part des Willens Gottes, der vielleicht genau hier gewesen wäre. Stimmt's? Also spar dir die Worte. Und wenn du sie getan hast, tu Buße. Weine drüber. Ich meine das ernst. Weine drüber. Tu Buße. Denn du lebst in Rebellion gegen Gott. Und Gott wird dich nie in seinen vollkommenen Willen hineinführen können, solange du dir erlaubst, Worte zu sprechen, die deinen Willen über seinen stellen. Er respektiert nämlich deinen Willen. Aber auch die Ernte, die du damit einführst. Auch Adam und Eva hatten einen Willen und sie haben ihn eingesetzt. Und Gott ist dann nicht dazwischen gegangen und hat die Hand, hey, das ist doch der Baum! Nein, Schlange weg! Nein! Er hat da gestanden in irgendeiner Entfernung und hat das natürlich gesehen. Und hat geweint. weil er hatte ihnen den freien Willen gegeben. Und sie konnten sich entscheiden, von dieser Frucht zu essen. Aber die Ernte stand fest. Er hat gesagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Er wusste, der Tod war jetzt eingezogen in die menschliche Rasse, der nicht bestimmt war für uns. Deswegen fühlt sich Sterben für uns immer noch falsch an. Es fühlt sich immer noch falsch an, auch nach Jahrtausenden. Sterben ist irgendwie falsch. Das geht gegen die Natur, weil wir wissen, eigentlich sind wir ein ewiges Geschöpf. Und wir werden auch in Ewigkeit weiterleben, entweder im Himmel oder in der Hölle. Auch das ist klar, aber der Körper, der macht es nicht so lange. Lass mich euch noch ein paar mehr Verse vorlesen, Verse 18 bis 30. Ich möchte euch von einem totalen und verlustfreien Sieg erzählen. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Sis herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen vor der Wüste Jeul. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Karahiter, von den Söhnen der Korahiter, machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, weißt du, das alleine ist schon so ein Ding. In der befestigten Stadt hältst du viel länger durch als in irgendeiner Wüste auf offenem Gelände, wo du den Vorteil der zu belagernden Stadt nicht mehr hast. Sie zogen aus, wie Gott gesagt hat. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck vor dem Herrn singen und preisen, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Das war das Lied. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die, die vom Bergland Seir kamen, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Also Vertilgung heißt Tod. Wir haben die nicht wirklich gegessen. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden. Niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jeden Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein und da hafen lauten und Trompeten klangen zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israel gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Stell dir deine Situation vor und das Ende. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen und so, das wissen wir, das ist alter Bund. Wieder aus, wieder an. Oh. Bin ich jetzt? Ja. Mikrofon war wieder mal kurz aus. Wieder an. Während die Armee Gottes ihren Gott anbetete, kam ein Hinterhalt gegen den Feind und anschließend töteten die sich gegenseitig in verschiedenen Formationen. Erst die gegen sie ihr und dann die gegeneinander und bis keiner mehr da war. Keiner mehr da war. Ich meine, nicht mal mehr so ein paar Versprengte. Da steht, die rieben sich vollständig auf. Überleg doch mal, die haben jetzt nicht nur einen Riesensieg, sondern sie haben jetzt auch die größte Armee in der ganzen Region. Weil rund um die haben ja alle Soldaten gerade verloren. Zumindest die besten. So, Israel veranstaltete danach einen Lobpreisgottesdienst vor Ort und brauchte 3 Tage, um die tote Armee des Feindes zu plündern. Und sie trugen so viel sie tragen konnten nach Hause. Ich meine, diese Plünderung ist ja eine militärische Gegebenheit. Als Russland Berlin eingenommen hatte, hatten die, ich glaube, 2 Tage komplette Plünderungsfreigabe für die Hauptstadt. So, das sind furchtbare Momente für das besiegte Volk, weil du verlierst alles. Alles, was irgendeinen Wert hat, was du nicht vorher irgendwo gut versteckt hast, findet der Feind und nimmt er sich mit. Gut, die konnten sich jetzt nicht mehr beklagen, die waren ja alle tot. Ist leichter. Aber da waren Pferde, da waren Gerätschaften, da war der Nachschub. Ich habe ja 4 Jahre beim Nachschub gearbeitet, unsere Armee. Der Nachschub ist ein wichtiger Punkt und der ist immer so ein bisschen hinter der Linie. Und die hatten ja alles auf Wagen vorbereitet, Munition und Waffen und Nahrung und Viehherden und alles, was man so hat, wenn man so eine große Armee in irgendeine Schlacht schickt. Und jetzt hatten die einen Überfluss, den die vielleicht so noch nie gekannt hatten als Juda-Volk. Und dann kam dieser Schrecken, und den könnt ihr euch vorstellen, jetzt gab es in der ganzen Region nur noch eine wirklich ernstzunehmende Militärmacht. Und das war Juda. Das kleine Juda, die 2 Stämmlein, weißt du, mit den 1,16 Millionen Soldaten. Das war jetzt die große Armee, weil die hatten ja keinen verloren. Ein völlig verlustfreier Sieg. Ist nicht der erste, es gab auch andere verlustfreie Siege schon vor. Ich glaube, Jericho war so ein verlustfreier Sieg, wo niemand gestorben ist. Und danach gab es irgendwann mal einen, wo eine Handvoll Soldaten gestorben ist, da ist Israel fast ausgeflippt. Wie kann das sein, dass wir Leute verlieren im Krieg? Ich meine, das ist das Normalste der Welt, wenn man gegen eine andere Macht kämpft, dann hat man Verluste, die kalkuliert man mit ein. Nicht, wenn man mit Gott kämpft. Du musst mit Gott nicht deine Verluste einkalkulieren. Du kannst dich überraschen lassen, wie viel Gewinn nachher da ist. Viel besser. So, wenn wir Gott die oberste Heeresleitung unserer Kämpfe anvertrauen, dann werden wir immer gewinnen. Ich kann dir nicht sagen, sofort oder schnell oder ich kann dir auch nicht immer sagen, wie der Sieg genau aussieht. Manchmal sieht er nicht ganz so aus, wie wir uns ihn vorstellen. Das mag sein, aber es ist ein Sieg. Es ist ein Sieg. Und der letzte Sieg, den feiern wir vor dem großen weißen Thron. Dann kommt alles zusammen, dann wird die große Abrechnung definiert und vorgestellt. Ich weiß, wenn ich Gott das Oberkommando gebe, dann gebe ich ihm die Möglichkeit, seine Engel einzusetzen. Und unterschätzt nicht die Engel des Herrn. Unterschätzt sie nicht. Wir lesen in der Bibel, dass ein Engel, einer, eine Armee mit 180.000 Feinden Israels platt gemacht hat, in nur einer Nacht. Stell dir vor, was machen wohl so 10 Engel? Mit der Situation, wo du gerade kämpfst, wie schwierig ist die dann noch? Aus unserer Perspektive ist sie oft unlösbar und schwierig. Ich habe mit Leuten gesprochen, die waren tot und die wurden zurückgeholt von Gott. Ich habe mit Leuten gesprochen, die von Krebs geheilt waren, richtig von Krebs im Endstadium. Ich habe so viele Geschichten gehört in den letzten 28 Jahren über Wunder, die geschehen sind. Ich weiß von Diensten, die haben Dutzende von HIV-positiven Leuten, die geheilt wurden, ärztlich bestätigt. Ich frage mich immer, warum wird das nicht größer publiziert? Aber es würde natürlich unser ganzes System über den Haufen werfen. Aber die Dinge passieren. Die passieren auch nicht nur hier und da, die passieren inzwischen immer und immer mehr. Überall in der Welt. In allen möglichen Gemeinden und Gemeindeformen. In katholischen Kirchen passiert es. In protestantischen Denominationen wie unserer oder vielen anderen passieren diese Dinge. Er kann, wenn wir ihm das Oberkommando geben, durch seinen Geist mächtig wirken und uns seine Strategien mitteilen. Statt etwas zu verlieren, werden wir viel gewinnen. Und statt über uns zu dominieren, wird der Teufel sich in Panik zurückziehen, weil er weiß, dass er niemals siegen kann, solange wir in Gott vertrauen und Gottesfurcht leben und handeln. Niemals. Die Bibel stellt die Frage immer noch, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Blätter die Bibel durch. Es ist keine Antwort gegeben, niemals. Es gibt niemanden. Wenn das größte Ding im ganzen Universum auf meiner Seite ist, vor wem sollte ich mich fürchten, weißt du? Vor wem? Selbst wenn ich das Leben hier verliere, ich weiß doch, wo ich lande. Ich kenne ihn doch. Es ist ja nicht irgendein Mysterium, Glauben, mal gucken, ob es dann weitergeht nach dem Leben. Wenn du ihn jetzt schon kennst, ich meine wirklich kennst, dann ist diese Frage nicht mehr da. Du weißt, er ist da. Und du weißt, dass sein Wort, die Bibel, Wahrheit ist. Und alles, was dort geschrieben steht, stimmt. Egal, was die Wissenschaft da behauptet oder versucht zu verdrehen oder irgendein Bibelkritiker da meint rauszufinden. Ich habe das Wort schon so oft beim Wort genommen und erlebt, dass es wirkt. Ich habe kaum noch Glauben, dass es mal nicht wirkt. Weißt du, weil
Je mehr du erlebt hast damit, desto schwieriger ist es, sich vorzustellen, wie du betest um Heilung und hast keine Besserung. Das geht doch gar nicht, oder? So, da sollten wir hinkommen, oder? Aber dafür müssen wir das Wort einsetzen. Dafür müssen wir auch riskieren, dass mal was nicht klappt. Und da könnte ich euch auch Geschichten erzählen. Nicht immer alles funktioniert. Nicht jeder ist geheilt, wenn man dem ich gebetet habe, so wie ich mir das wünsche. Aber da gibt es viele Faktoren, die damit zu tun haben. Und die müssen gar nicht an dir liegen. Sie liegen ganz sicher nicht am Wort. Nun, das Letzte, was ich euch noch mitteilen will, ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ich mag Happy Ends total gerne. Aber Josaphat hatte keins. Was wir hier gelesen haben, war noch nicht das Ende. Das war so ein Ende von einer Situation. Aber nach diesem wundervollen Sieg und zum Ende seiner 25-jährigen Regentschaft ging er erneut einen Bund mit dem Gott ungehorsamen Israel ein. Mit seinem Schwestervolk, was aber einen ganz anderen Weg ging. Und ein Mann Gottes kam zu ihm und weissagte, weil du dich mit Ahasja, so hieß der König dann damals, der Nachfolger von Ahab, verbunden hast, wird der Herr dein Werk zerstören. Boah, als ich das gelesen habe, dachte ich, weißt du, so ein Werk baut man auf über Jahre. 25 Jahre hat er gebaut. So lange wie ich an meiner Ehe baue. Oder jetzt 26 Jahre fast. Und dann bekommst du eine Aussage von Gott, sagt, dein Werk wird komplett zerstört. Zum Beispiel unsere Ehe würde geschieden, alles wäre kaputt. Alles, wo wir so viel investiert haben. Und da hätte er doch aufwachen müssen, oder? Aber was ist passiert? Einer seiner Söhne, der Joram, der sein Nachfolger wurde, was tat er? Er heiratete eine der Söhne Ahabs und Isabels. Töchter. No gender mainstream, Tochter. Definitiv, danke. Und dann lesen wir im 21. Kapitel, Vers 4 bis 6. Als aber Joram das Königreich seines Vaters übernommen hatte und mächtig geworden war, tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre lang in Jerusalem, und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Stellt euch das vor. Josaphat baute seine Familie auf. Er hatte 6 Söhne außer Joram noch. Und er hatte jedem viel Gold gegeben und jedem Städte gegeben, wo sie regieren konnten. Jeder war versorgt. Wie es ein guter Vater macht. Gleiches Erbe für alle. Und dann setzt er den Erstgeborenen ein. Und was macht er? Vor wem hat er sich leiten lassen? Wo hat er sich das abgeguckt? Du wirst immer auf zu dem, worauf du schaust. Er hat nicht auf seinen Vater geschaut. Er hat auf den Bündnispartner geschaut. Er hatte Ahab gesehen und wie er mit seinem Volk umging. Er hatte die Reichtümer gesehen, die er hatte, die Götzen, denen er diente. Und das hat ihn fasziniert. Macht. Nicht immer auf Gott fragen. Macht. Ich entscheide. Ich führe Kriege. Ich nehme, was ich will. Ich muss nicht Gottesfurcht haben und auf irgendwas hören. Ich mache, was ich will. Das war sein Vorbild. Das war sein Leg die Hand auf die und das Kinn, weißt du? Das war, was er gesehen hat. Das war, was er gesehen hat. Sein Vater hat was ganz anderes vorgelebt und gesagt, aber er hat nicht auf seinen Vater geschaut, er hat auf den Bündnispartner geschaut. Wenn du ein Bündnis eingingst in dieser Zeit, war das nicht einfach ein Vertrag. Das war ein auf Tod und Leben ausgelegtes Bündnis. Verteidigung, Angriff, alles war mit drin. Wenn jemand einen Bündnispartner angriff, bist du gefordert, mit allem, was du hast, sofort Rache zu üben, bis zu deinem Tod. Es war alles mit drin. Dieser Bündnispartner war ein furchtbarer. Warum hat er dieses Bündnis gemacht? Ich komme da gleich noch drauf. Nun, die bösen Kompromisse von Josaphat kosteten ihn das Erbe, das Gott für ihn hatte. Alle seine Söhne. Außer dem einen, den hat er schon viel früher verloren. Der Einfluss des falschen Bündnispartners zerstörte seine Familie und schadete seinem Lebenswerk. Und zum Ende von Jorams 8-jähriger Herrschaft erfahren wir, dass der Prophet Elia ihm eine Gerichtsankündigung Gottes per Brief sandte, die sich genauso erfüllte. Was schrieb Elia? Und der Herr erweckt gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen, und sie zogen herauf gegen Juda und brachen ein und führten allen Besitz hinweg, der im Haus des Königs vorhanden war. Dazu seine Söhne und seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb. Außer Joas, seinem jüngsten Sohn. Und nach all dem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit und nach langer Zeit Und zwar am Ende von 2 Jahren traten seine Eingeweide infolge seiner Krankheit heraus und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und sein Volk machte kein Feuer, ihm zu ehren, wie man es für seine Väter getan hatte. Mit 32 Jahren war er König geworden und regierte 8 Jahre lang in Jerusalem. Und er ging dahin, ohne bedauert zu werden. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Weißt du, es zählt nicht so sehr, wie stark du anfängst. Aber es zählt massiv, wie stark du endest. Deine Kinder werden gucken, wie du endest. Viel mehr, als wie du angefangen hast. Wir haben alle Fehler gemacht in unserem Anfang. Immer. Und machen sie wahrscheinlich heute noch, hoffentlich weniger. Aber das Ende wird das sein, was hängen bleibt, was man sich merkt. Was Einfluss nehmen wird auf unsere Kinder und Kindeskinder. Welche Kompromisse mit der Welt und mit der Sünde erlaubst du dir noch? Das sind die wirklich wichtigen Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Frag dich mal, was haben sie dich bereits gekostet? Die kleinen Füchse in deinem Weinberg. Welches Bündnis solltest du kappen? Weißt du, manchmal erlauben wir uns Freunde, die wir nie hätten haben sollen. Wenn du Freunde hast, die du beeinflussen kannst mit Gott, ist gut. Wenn du merkst, deine Freunde beeinflussen dich, ziehen dich runter, geben dich in Negativität, in Kritik oder irgendwas hinein, dann bist du gefordert zu handeln. Schalte die Quellen aus, die dir schaden. Und konzentriere dich auf die, die dir Leben bringen. Welche Entscheidungen stehen an, Gott ganz neu zu vertrauen? Wäre das eine Entscheidung? Von welchen Ängsten solltest du dich noch lösen? Welche Angst erlaubst du immer noch, dich zu führen? Nicht bewusst, aber vielleicht ab heute. Wie sähe dein Leben aus, wenn du es langfristig auf die Furcht des Herrn ausrichten würdest? Was würdest du tun? Was würdest du lassen? Ich fasse zusammen. Josaphat, der Ururenkel Salomos, wurde die Angst vor dem starken Schwestervolk nie los, das das Königreich seines Vaters Asa so massiv bedroht hatte. Diese Angst hat er nie losgelassen und führte letztendlich zu ganz ungesunden Bündnissen mit gerade diesem Erzfeind. Als Asa kurz nach diesem Bruderkrieg starb, war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Königs Josaphat, ein Bündnis mit dem Feind zu schließen. Es war Angst, es war nicht Gottes Rat, es war Angst. Er hat sich mit dem verbündet, vor dem er sich fürchtete. Obwohl er sonst in vielen Dingen Gott gehorchte, hielt er an diesem Kompromiss fest. Weil sein Herz Gott suchte, rettete Gott ihn dennoch vor seinen Feinden und gab ihm einen grandiosen, wundervollen, verlustfreien Sieg gegen die riesige Übermacht seiner Angreifer. Doch weil Josaphat seinen Bund mit dem gottlosen Feind beibehielt, wurde alles, was er errungen hat, letztlich vollkommen zerstört. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf einem Friedhof wart, aber auf den meisten Grabsteinen habt ihr 2 Datumsangaben und dazwischen einen Strich. Und dieser Strich repräsentiert dein Leben. Du weißt nicht, wie lange dieser Strich noch wird. Vielleicht ist er morgen vorbei, vielleicht geht er noch viele Jahre weiter. Aber Fakt ist, dass jeder dieser Striche auf dem Friedhof hat ein Ende. Wie jedes unserer Leben auf diesem Planeten auch. Und ich möchte, dass du sicher bist, wenn das Ende kommt, wo dieser Strich in Ewigkeit weitergeführt wird. Die letzten Bibelworte für heute nehme ich aus dem 2. Chronik 16,9, wo dieser Seher Hanani, der eben von Asa danach gefangen genommen wurde, diesen Schlüsselsatz gesagt hat, der für uns genauso gilt wie damals für Asa. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Leute, falsche Kompromisse sind teurer, als ihr ahnt. Die kosten dich alles irgendwann. Vielleicht bist du bis jetzt weggekommen und irgendwie durchgekommen und keiner hat es gemerkt oder du denkst, das geht schon irgendwie gut. Ich möchte dich warnen. Der Herr sucht nach denen, dessen Herz treu auf ihn gerichtet ist, um ihnen beizustehen in jedweder Situation. Der Umkehrschluss ist, das, was Asa erlebt hat und andere erlebt haben. Die, die ihn nicht von ganzem Herzen suchen. Die so doppeltes Spiel spielen. So geistige Doppelagenten. Auf der einen Seite, ja, Gott ist cool. Auf der anderen Seite, ah, ich will aber trotzdem tun, was ich will. Die laufen Gefahr, in wichtigen Situationen ihres Lebens alleine dazustehen. Weil Gott einfach nicht helfen kann. Wenn unser Wille eine andere Richtung einschlägt. Wenn ich mich nachts mit Pornografie vergnüge, wie soll er meine Ehe segnen können, meine Sexualität segnen können? Wie soll das gehen? Verstehst du? Ich treffe doch die Entscheidung, womit ich mich fülle. Und jedes Bild in mir bekommt wieder Macht, verändert mich wieder ins Negative. Und in allen anderen Bereichen gerade so. Lass uns doch zusammen aufstehen, bitte. Ich möchte ein kurzes, knackiges Gebet sprechen. Ein Gebet, das dir, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, was dir hilft, Christus nachzufolgen von diesem Tag an. Dazu gehört zu bekennen, dass du gesündigt hast. Die Bibel nennt das Sündigen, weil das griechische Wort bedeutet so viel wie das Ziel zu verfehlen. Gott hat einen Plan für dein Leben und wenn wir unser eigenes Leben leben, dann werden wir diesen Plan nicht erfüllen. Wir werden ihn nicht erreichen. Gleichzeitig ist er aber der bessere Plan, der beste überhaupt. Und wenn du dieses Gebet oder sie dieses Gebet jetzt nachsprechen, ist das ihre Entscheidung von heute an, ihr den Oberbefehlshaber für ihr Leben an Christus abzugeben und nicht länger für sich zu beanspruchen. Das heißt, diese Entscheidung kostet sie ihr ganzes zukünftiges Leben. Die gute Entscheidung ist, von diesem Moment an wird dieses Leben bestmöglich geführt von ihm. In Wirklichkeit verliert niemand was dabei, im Gegenteil. Die scheinbaren Verluste werden ausgeglichen durch so viel Gewinn in so vielen Bereichen, die man nie für möglich hält. Deswegen, ich möchte ermutigen, sprich das Gebet nach. Wenn du das willst, sprich doch, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein. Ich entscheide mich heute. Sei du der Oberbefehlshaber meines Lebens. Sei mein Herr. Und führe mich. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Darf ich sehen, wer von euch dieses Gebet zu seinem gemacht hat, das erste Mal ganz bewusst? Ist da jemand da? Würde ich gerne einen Glückwunsch aussprechen. Ich sehe jetzt niemanden, sondern die Hand ist niedrig. Aber ich möchte allen denen sagen, die das hier gerade jetzt im Internet getan haben oder die das noch später tun, wenn sie diese Predigt irgendwo hören. Ihr habt die wichtigste Entscheidung eures Lebens getroffen. Ich bete für euch, dass ihr euch einer guten Gemeinde anschließt, wo gute Nahrung kommt, wo ihr aufgebaut werdet mit echtem, unverfälschtem Wort Gottes, wo ihr ermutigt werdet, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen und Durchbrüche zu haben in jedem Bereich eures Lebens. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte diesen Gottesdienst von mir aus noch nicht weitergeben, bis ich nicht eingeladen habe, zum Kreuz zu kommen. Vielleicht stehen wir noch mal kurz auf, weil dann kann man leichter raus aus den Reihen. Wenn Gott dich angesprochen hat mit irgendetwas heute, bitte nimm doch ein, zwei Minuten vom Kreuz und sag ihm das. Ich gehe gern zum Kreuz und ich fasse einfach das Holz an, weil es gibt mir so das Gefühl, ich hab einen Kontakt. Weil das Kreuz ist verantwortlich für meine Rettung, für meinen Segen, für all das. Hier hat er alles bezahlt. Und dieses Symbol ist für mich ein mächtiges Symbol. Und vielleicht hilft es dir genauso wie mir. Und du fasst es einfach an oder du kniest vor ihm nieder und sagst, Gott, dein Kreuz, ich will das wertschätzen und ich will dir jetzt den Müll bringen, den ich gemacht habe. Vielleicht den Kompromiss, den ich mir erlaubt habe. Ich lege den jetzt hier ab, wie die Steine da. Und ich lasse ihn da liegen. Und ich bitte dich, vergib mir, Herr, und lass mich ein Leben ohne das Leben. So, wenn das dein Gebet ist, bitte, scheu dich nicht. Komm nach vorne, komm jetzt. Lass uns das schnell und gründlich tun. Denn Gott wartet. Ich glaube, er wartet auf den einen oder anderen, der diese Entscheidung schon längst im Herzen beschlossen hat. Triff sie jetzt, weil der Feind ist ein Dieb, weißt du, der wird dir die wieder versuchen zu klauen, noch bevor du zu Hause angekommen bist. So, die Zeit ist geöffnet und in der Zeit bitte ich meine liebe Frau zu übernehmen. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.